Jugendschutz als Vorwand. Nun kommt die Totalüberwachung von sozialen Netzwerken. So dreist lügt Ursula von der Leyen. US-Gas viel billiger und besser als russisches. Und Staat entreißt immer mehr Kinder ihren Eltern. Kritiker im Fokus. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Der Weg in Totalüberwachung und Zensur unter dem Vorwand des Jugendschutzes? Das Social-Media-Verbot für Jugendliche soll wohl EU-weit umgesetzt werden. Und so forderten auch in den letzten Monaten bereits zahlreiche Abgeordnete das entsprechende Verbot. In Deutschland Justizministerin Stefanie Hubig von der SPD, wie auch CDU-Familienministerin Karin Prien. In Österreich SPÖ-Staatssekretär Jörg Leichtfried, der gar von einer Frage der nationalen Sicherheit sprach, und auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Tatsächlich dürfte es sich um einen lange vorbereiteten Plan der EU handeln. Im Juli stellte die EU-Kommission bereits einen technischen Entwurf für eine europaweit einheitliche Altersausweispflicht vor. Damit herrscht künftig eine Ausweispflicht für Nutzer ab 18 Jahren. Zugleich ist das Programm aber auch bereits kompatibel mit der Wallet, also der geplanten digitalen Geldbörse. Vordergründig sollen damit Online-Inhalte wie Pornografie, Glücksspiel oder Alkohol reguliert werden, vorerst ab 18 Jahren, später aber auch ab einem Alter von 13 bzw. 15 Jahren. Getestet wird das System vorerst in Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien und Spanien. Doch genau damit entsteht die zentrale Grundlage für Zugangskontrollen im gesamten Netz. Warum der Jugendschutz nur zum Vorwand genutzt und was die EU wirklich erreichen will, das erläutert auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar.
Es geht nicht um Jugendschutz und auch nicht um Terrorbekämpfung. Es geht vielmehr um die Ausübung von Macht, Kontrolle und Zensur. Denn das Internet und die freie Meinungsäußerung sind für die Globalisten längst zur Bedrohung geworden und bringen ihre uneingeschränkte Herrschaft zunehmend ins Wanken. Es ist vor diesem Hintergrund auch kein Zufall, dass besonders die Jugend im Visier der EU-Zensoren steht. Denn laut einer Studie der Universität Bielefeld haben 75% der deutschen Jugendlichen kein Vertrauen in klassische Medien und rund 40% glauben, dass durch sie wichtige Informationen sogar bewusst verschwiegen werden. Und bei der letzten EU-Wahl erzielten bekanntlich AfD, FPÖ und andere patriotische Parteien bei Jungwählern besonders hohe Werte. Zusammengefasst, die heranwachsende Jugend Europas ist tendenziell systemkritisch, misstraut den etablierten Medien und will verstärkt jene Parteien, die vom Mainstream gerne als rechtsextrem diffamiert werden. Für die herrschenden Eliten ist das ein ernstes Problem. Doch ein Verbot sozialer Medien für Jugendliche würde aus deren Sicht gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Es kappt den Zugang der Jugend zu freier, unzensierter Information und schafft gleichzeitig die technische Grundlage für die Abschaffung der Anonymität im Netz. Währenddessen wird das System die Kosten für unbequeme Meinungsäußerungen weiter hochtreiben, ob durch Debanking, Kündigungen oder sozialem Druck. Die beabsichtigte Konsequenz: Wer heute noch im Netz sagt, was er im echten Leben nicht mehr sagen darf, wird morgen auch dort schweigen. Doch alle Anstrengungen des Systems können an einer simplen Tatsache nichts ändern. Die Wahrheit, sie bleibt und sie lässt sich auch nicht verbieten. Und genau das wird den Zensoren und Technokraten schließlich zum Verhängnis werden.
Wofür in der EU die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, das ist in Großbritannien bereits Realität. Seit letzter Woche ist der Online Safety Act in Kraft und damit die digitale Zugangskontrolle. Neben Webseiten mit pornografischen Inhalten verlangen nun auch soziale Netzwerke wie X, Reddit, Discord oder Blue Sky einen verpflichtenden Altersausweis für alle Nutzer, etwa per Ausweis, Bankdaten oder Gesichtserkennung. Offiziell dient auch dieses Gesetz über, Zitat, schädliche Inhalte dem Kindesschutz. Doch Kritiker warnen vor einem Zensur- und Sozialkreditsystem nach dem Vorbild Chinas. Nigel Farage äußerte, das Gesetz mit seiner Partei Reform UK im Falle eines Wahlsieges umgehend abschaffen zu wollen. Eine Petition zur Aufhebung des Gesetzes erreichte innerhalb eines Wochenendes mehr als 340.000 Unterschriften und hat damit die Schwelle für eine parlamentarische Debatte erreicht. Premierminister Keir Starmer hingegen verteidigt das Gesetz. Niemand werde zensiert, es gehe lediglich um den Schutz von Kindern vor Suizid oder Essstörungen. Um jegliche Kritik an der Masseneinwanderung gleich im Keim zu ersticken, soll in Großbritannien jetzt eine Eliteeinheit von Kriminalbeamten sozialen Medien auf migrationskritische Beiträge hin überwachen. Grund dafür sind landesweite Proteste vor Asylunterkünften, nachdem ein äthiopischer Asylbewerber wegen sexueller Belästigung eines Schulmädchens angeklagt wurde. Der konservative Politiker Chris Philp sieht in dieser neuen Eliteeinheit eine Art Gedankenpolizei. Er wirft der Regierung vor, sie versuche zu kontrollieren, was jemand postet, teilt und auch denkt. Wörtlich erklärte er, die Labour-Partei hat aufgehört, so zu tun, als wolle sie Großbritannien in Ordnung bringen und versucht nun, es zum Schweigen zu bringen. Man gebe der Überwachung den Vorzug vor der Polizeiarbeit an vorderster Front, so Philp. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet sagt zu dieser Polizeiüberwachung auf sozialen Medien, Zitat, vor einem Jahr wollte man den Aktivisten und Islamkritiker Tommy Robinson durch eine politisch motivierte Haftstrafe zum Schweigen bringen, weil er es wagte, einen Syrer als Gewalttäter zu bezeichnen. Jetzt will man alle Bürger beim Thema Migration zum Schweigen bringen. Seit März gibt es in Österreich einen Zwang zur digitalen Identität für Lehrer. Das, was vor kurzem noch als freiwillig galt, wird nun vom Bildungsministerium als alternativlos bezeichnet. Doch mit der sogenannten ID Austria hat jeder Zugriff auf die sensibelsten Daten von Schülern und Lehrern, bis hin zum Impfstatus. Das bezeichnet das Bildungsministerium wörtlich als Höchstmaß an Datensicherheit, Datenschutz und digitaler Souveränität. Die ehemalige Grünen-Klubobfrau Dr. Madeleine Petrovic sagte dazu im Februar gegenüber auf 1.
Das Ministerium will es so. Diese ganze Maßnahme oder dieser Digitalzwang ist nicht ausreichend diskutiert worden. Und das kann auch nicht verpflichtend sein. Denn das wäre auch nach der Abschätzung der Risiken einfach ein überhohes Risiko. Es muss auf Freiwilligkeit beruhen. Es sollte ein Handwerkszeug sein und nicht etwas, was potenziell auch zum Missbrauch verwendet werden kann. Oder ich glaube, es wird viel banaler sein, was einfach auch nicht wirklich gut funktioniert.
Einer Wiener Lehrerin war sogar gekündigt worden, weil sie die sogenannte ID Austria nicht verwenden möchte. Sie hat inzwischen juristische Schritte eingeleitet, doch es regt sich auch weiterer Widerstand. Madeleine Petrovic hat mit einer Petition mehr als 4.500 Unterschriften von kritischen Lehrern und Datenschützern gesammelt und dem Bildungsministerium übergeben. Nun stellen auch die Rechtsanwälte für Grundrechte, Anwälte für Aufklärung auf ihrer Webseite AFA-Zone ein Musterschreiben zum Widerspruch zur Verfügung. Wozu Überwachungssoftware wie die des Megakonzerns Palantir genutzt werden kann, zeigt sich aktuell am Beispiel Gaza. Dort wird Palantirs Programm Lavender zur Kriegsführung und gezielten Ausschaltung sogenannter Terroristen genutzt. Das Überwachungstool entscheidet innerhalb von 20 Sekunden vollautomatisch über Leben und Tod.
Israel hat ein KI-System namens Lavender eingesetzt, das mindestens 37.000 Palästinenser als mutmaßliche Terroristen markiert hat und um einen Teil seiner Abschussliste während der laufenden Militäroffensive in Palästinas Gaza zusammenzustellen. Laut einem Untersuchungsbericht des Plus972 Magazins und Local Call enthüllten Aussagen israelischer Militärbeamter, wie Lavender eingesetzt wurde, um Personen in Gaza zu töten, mit fast keinem menschlichen Eingriff zur Überprüfung der vom der KI identifizierten Ziele. Entwickelt von der Elite-Geheimdiensteinheit 8200 des israelischen Militärs, analysiert das KI-System Daten, die durch die Massenüberwachung der meisten der 2,3 Millionen Einwohner Gazas gewonnen wurden, um potenzielle Ziele zu identifizieren. Das System stuft jede Person in Gaza auf einer Skala von 1 bis 100 nach der Wahrscheinlichkeit ein, dass sie mit dem militärischen Flügel der Hamas und dem palästinensischen islamischen Dschihad zu tun hat. Einige der vom System fälschlicherweise markierten Ziele umfassten Verwandte von Hamas-Mitgliedern, Personen mit Social-Media-Verbindungen zu Hamas-Mitgliedern und sogar Personen, die zufällig die gleichen Namen wie Hamas-Mitglieder hatten. Trotz der Einschätzung des israelischen Militärs, dass einige der durch die KI identifizierten Personen möglicherweise nicht mit den palästinensischen Widerstandsgruppen verbunden sind, wurde die Todesliste als endgültig angesehen. Die einzige Überprüfung durch Menschen bestand darin, zu verifizieren, dass das Ziel männlich war. Laut dem Bericht hat das System eine Schlüsselrolle bei der massiven Bombardierung Israels gespielt. Von palästinensischem Territorium, insbesondere in den frühen Stadien der Offensive von Tel Aviv. Der Bericht zeigt, dass es in diesen ersten Wochen war, als ein israelisches Militärkommando das Töten von bis zu 20 Zivilisten erlaubte, wann immer das System das identifizierte, was es als nachrangiges Mitglied der Hamas einschätzte. Im Fall von hochrangigen Hamas-Mitgliedern genehmigte die Armee die Tötung von über 100 Zivilisten, nur um ein einziges Ziel zu ermorden. In anderen Fällen, wenn das potenzielle Ziel sein Telefon einem männlichen Verwandten gab, würde diese Person das Ziel werden und zusammen mit seiner ganzen Familie bombardiert werden. Zusätzlich wurde ein Heimverfolgungssystem namens Where's Daddy verwendet, um die Ziele zu erhöhen, wenn die Anzahl der Attentate nachließ, und wurde speziell eingesetzt, um Bombenangriffe durchzuführen, sobald die Ziele nach Hause gekommen waren. Laut dem Bericht waren es rangniedrige israelische Offiziere, die Entscheidungen darüber trafen, wer lebt und stirbt. Neben Lavender und Where's Daddy wurde enthüllt, dass das israelische Militär ein weiteres KI-System in seinem Krieg gegen Gaza eingesetzt hatte, indem es The Gospel nutzte, um Gebäude zu identifizieren, in denen Verdächtige operierten, bevor sie bombardiert wurden. Laut dem Bericht ist die hohe Zahl der Todesopfer in Gaza das Ergebnis des israelischen Einsatzes dieser KI-Programme als Waffe, was Experten zufolge Tel Aviv freie Hand gibt, ungestraft Völkermord zu begehen. In seinem totalen Krieg gegen Gaza, der sich nun im sechsten Monat befindet, hat Israel über 32.000 Palästinenser getötet, hauptsächlich Frauen und Kinder.
Informationen wie diese werden Ihnen in den Systemmedien vorenthalten. Doch wir bei Auf 1 haben den Anspruch, in jedem Konflikt schonungslos über beide Seiten zu berichten. Das, verehrte Zuseher, wäre ohne Ihre Unterstützung nicht möglich. Ausgewogenen Journalismus können Sie auch mit kleineren Beiträgen fördern, etwa durch einen Einkauf in unserem Auf 1 Shop unter www.auf1.shop. Wird nun der Völkermord an den Palästinensern tatsächlich anerkannt? Denn nun erhebt Israels führende Menschenrechtsorganisation schwere Vorwürfe gegenüber ihrer Regierung. Wörtlich spricht B'Tselem auf ihrer Webseite klar von einem Genozid durch Israel. Massentötungen, Zerstörung der Infrastruktur, Zwangsvertreibungen und ethnische Säuberungen seien Teil der Kriegsstrategie seit Oktober 2023. Weiter haben hunderte Rabbiner weltweit einen offenen Brief unterzeichnet. Sie fordern Israel auf, Hunger nicht weiter als Kriegswaffe einzusetzen und humanitäre Hilfe zuzulassen. Die Tötung von Zivilisten und das Aushungern der Bevölkerung widersprechen den Werten des Judentums. Und auch US-Präsident Donald Trump sprach beim Treffen mit Großbritanniens Premier Starmer über die Krise in Gaza. Die USA hätten zwar Hilfsgüter im Wert von 60 Millionen Dollar geschickt, doch vieles werde, so Trump, von der Hamas oder irgendjemanden abgefangen. Eine Bemerkung, die scharfe Kritik auslöste. Derweil sagte etwa der israelische Kulturminister Amichai Eliyahu wörtlich, ganz Gaza wird jüdisch. Und Finanzminister Bezalel Smotrich forderte, Gaza müsse dem Erdboden gleichgemacht werden, denn es gebe dort keine Unschuldigen. Verteidigungsminister Yoav Gallant sprach gar von menschlichen Tieren. Bis zum Jahr 2027 will die EU russisches Gas vollständig verbieten und durch US-Flüssigerdgas ersetzen. Doch bereits jetzt ist das US-Gas doppelt so teuer wie das russische. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen behauptet dennoch das Gegenteil.
Wir wollen absolut weg von russischen fossilen Brennstoffen. Und daher ist es sehr willkommen, das günstigere und bessere LNG aus den Vereinigten Staaten zu kaufen.
Journalist Henning Rosenbusch kommentiert das wörtlich. LNG aus den USA sei günstiger und besser als Pipeline-Gas von nebenan. Keiner der Anwesenden wird sie auf diese offensichtliche Lüge angesprochen haben. Europa wird abgewickelt. Kritiker sprechen auch von einem Kniefall von der Leyen vor US-Präsident Donald Trump. Mehr zu diesem Deal erfahren Sie im heutigen Interview des Tages. Letzte Woche stufte der Internationale Gerichtshof in Den Haag das Ziel der Senkung von 1,5 Grad des Pariser Klimaabkommens als völkerrechtlich verbindlich ein. Und bereits jetzt fordern erste Stimmen ein konsequenteres Vorgehen gegen Industriestaaten wie Deutschland, etwa Ralf Regenvatu, Klimaminister des ozeanischen Inselstaats Vanuatu. Demnach seien nun die größten CO2-Emittenten verpflichtet, sein Land zu unterstützen, auch finanziell. Doch nicht nur Vanuatu, auch zahlreiche weitere Länder des globalen Südens hatten die Klage in Den Haag unterstützt. Etwa die Malediven, Antigua und Barbuda, Costa Rica, Sierra Leone und Samoa. Und auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres leitet aus dem Urteil Verpflichtungen für Industriestaaten ab. Die Entscheidung selbst bezeichnete er wörtlich als Sieg für den Planeten und die Klimagerechtigkeit. Im Vorjahr stieg in Deutschland Kindesentzug durch den Staat um ganze 10%. Rund 2600 Kinder wurden ihren Familien entnommen. In 42% der Fälle sei das Kindeswohl akut gefährdet. Was das im Einzelfall bedeutet, bleibt allerdings interpretationsoffen. Die forensische Psychologin Dr. Andrea Christidis äußerte bereits vor einigen Monaten im Gespräch mit Elsa Mittmannsgruber einen beunruhigenden Verdacht. Werden gezielt die Kinder von Kritikern vom Staat entnommen?
Das heißt, das ist jetzt auch eine Waffe des Systems, gegen Systemkritiker vorzugehen, entweder sie zu bedrohen oder ihnen tatsächlich die Kinder wegzunehmen.
Genau, so ist es, ja.
Also das erleben Sie auch öfters.
Ständig.
Jetzt von Corona.
Ja, ja. Ich kenne einen Fall, in dem sogar die Anwälte des Landes Hessen geschrieben haben, ein Vater brauchte sich gar nicht wundern, dass er seine Kinder nicht kriegt, wenn man sich mal seine Gesinnung anguckt. Ja. Ganz offen.
Und es ist ja auch oft so bei Beziehungsstreitigkeiten oder Ehestreitigkeiten, dass wenn der eine Partner da eine falsche Gesinnung hat, dass der dann sowieso schon verloren hat vor dem Jugendamt oder vor dem Gericht, oder?
Genau so ist es, ja. Ganz genau so ist es. Wer Kritiker ist, hat ein Problem generell.
Organentnahmen bei lebenden Menschen? Diesem brisanten Thema will sich nun US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. widmen. Denn es gäbe etwa Hinweise darauf, dass bei über 350 genehmigten Organspenden in über 100 Fällen besorgniserregende Merkmale vorgelegen hätten. Bei 73 Patienten gab es etwa noch Lebenszeichen. Kennedy fordert nun strengere Sicherheitsprotokolle bei der Entnahme von Organen. Von einem weltweiten kriminellen Organraubnetzwerk sprach etwa der Facharzt Andreas Weber im Interview mit Auf 1. Er sagte sogar, dass man mit dem Kauf eines Spenderorgans zum Komplizen eines Auftragsmordes werden könne. Doch während in den USA nun sogar Kennedy das brisante Thema aufgreift, kam es in den hiesigen Mainstream-Medien zu ganz anderen Reaktionen, als etwa Elsa Mittmannsgruber ihre zweiteilige Sendungsreihe »Die Wahrheit über Organspenden« veröffentlichte. Damals titelte etwa die Tageszeitung »Der Standard« eine rechtsextreme Kampagne, die Leben kosten kann, und spricht von einem gefährlichen Spiel halbgarer Verschwörungstheorien. Das neue Handelsabkommen zwischen der EU und den USA sorgt aktuell für kontroverse Diskussionen. Wie dieser Deal tatsächlich einzuordnen sein könnte, darüber spricht Politikwissenschaftler Ralf Schöllhammer im heutigen Interview des Tages mit Auf1 Innenpolitikredakteur Philipp Huemer.
Das neue Handelsabkommen zwischen der EU und den USA sorgt derzeit für massive Kontroversen. Während Kommissionspräsidentin von der Leyen von Stabilität spricht, sehen Kritiker eine wirtschaftliche Kapitulation. Wie ist dieser Deal nun politisch einzuordnen und was bedeutet er für Europas wirtschaftliche und geopolitische Zukunft? Dazu begrüße ich jetzt den Politikwissenschaftler Ralf Schöllhammer. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich hier zu sein.
Herr Schöllhammer, die Kritik am Abkommen zwischen den USA und Europa, die ist ja bekanntlich groß. Wie bewerten Sie denn jetzt dieses Handelsabkommen mal grundsätzlich? Ist das eben jetzt dieser stabilisierende Kompromiss oder tatsächlich eine politische Niederlage für die EU?
Ich habe drei Punkte, sind ganz wichtig. Das erste ist, es ist ja in dem Sinne noch kein Abkommen. Also vieles davon ist eine Absichtserklärung. Viele, die vielleicht versucht haben, im Internet tatsächlich diesen Text zu finden, werden ihn nicht finden, weil den gibt es nicht oder noch nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Vor allem, was die Investitionsverpflichtungen der Europäer anbelangt, das sind diese 600 Milliarden Euro. Da ist ja schon gesagt worden von der Kommission, naja, das ist eine Absichtserklärung, aber nichts Bindendes. Das Zweite ist, ich meine, das ist ein bisschen ein Ausgleich jetzt, weil wenn man es sich ansieht, in der Vergangenheit waren ja die Zölle der Europäischen Union auf Importe aus den USA höher als wie Zölle der Vereinigten Staaten auf Exporte aus der EU. Also man kann sagen, im Grunde wird da jetzt der Versuch gemacht, ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen. Und das Dritte, was vielleicht ganz wichtig ist für uns in Europa, man versucht ja schon von amerikanischer Seite Bedingungen zu schaffen, um Industrie aus Europa weg in die Vereinigten Staaten zu locken. Und ich glaube, der dritte Punkt ist der, der für uns eigentlich am allerwichtigsten ist.
Sprechen ja viele in einer Reaktion auf diese Absichtserklärung, wie sie dann auch tatsächlich umgesetzt wird, von einer Art Vasallenstatus Europas gegenüber den USA. Würden Sie das auch einschätzen? Würden Sie das auch so einschätzen, auch die Art und Weise, wie dieses Abkommen zustande gekommen ist?
Ich sage, als Metapher bin ich damit nur begrenzt einverstanden, weil was ich meine ist, wenn man es so meint, dass die Vereinigten Staaten wesentlich mächtiger sind als die Europäische Union, ja, das ist auch durch die Art der Verhandlungen, wie Donald Trump sie geführt hat, offensichtlich geworden. Aber ich glaube, dieses mentale Bild, wenn man an den Vasallen denkt, das klingt ein bisschen so, mehr oder weniger die Amerikaner liegen in der Hängematte und die Europäer schuften jetzt im Dienste der Vereinigten Staaten. Aber wenn man sich die Zahlen ansieht, also egal ob das die Urlaubstage, die Feiertage sind, die Wochenarbeitszeit, der Amerikaner, jetzt kann man sagen, vielleicht ist der Amerikaner weniger produktiv, was aber auch nicht stimmt, aber der Amerikaner arbeitet mehr und länger und geht später in Pension als die meisten Europäer und auch als die meisten Österreicher. Also so zu tun, wie wir Europäer jetzt an der Kette liegen und für den Amerikaner schuften, darum bin ich mit der Metapher nicht ganz einverstanden. Aber was schon stimmt, ist, wir haben es uns ein bisschen unter dem amerikanischen Schutzschirm, da waren nicht alle einverstanden damit, aber so war es, bequem gemacht. Wir haben uns in vielen Bereichen, vor allem in der Weltpolitik, auf die USA verlassen. Und jetzt ist es so, dass die Vereinigten Staaten diesen Hebel nutzen und damit Druck auf die Europäer ausüben. Und jeder, dem klar war, dass die meisten Staaten keine Freunde und keine Feinde, sondern prima Interessen haben, hat damit rechnen müssen, dass das früher oder später passieren würde.
Zur geopolitischen Großwetterlage kommen wir später. Fokussieren wir uns noch einmal auf diese Absichtserklärung im Konkreten. Für Aufregung hat er auch gesorgt, dass die EU sozusagen auf Gegenzölle verzichtet hat als Reaktion auf diese 15% Allgemeinzölle. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Ist das politische Schwäche? Ist das aber vielleicht auch strategisches Kalkül? Warum hat man hier nicht reagiert?
Naja, wie ich schon gesagt habe, es war so, dass für lange Zeit ja die Zölle der Europäischen Union höher waren. Also man könnte sagen, das ist jetzt ein bisschen, wenn man möchte, ein bisschen nachträgliche Gerechtigkeit. Der zweite Punkt ist der, das wird interessant, wird die EU tatsächlich einen Markt für diese amerikanischen Agrargüter öffnen? Das ist ja auch ausverhandelt worden. Da noch nichts schriftlich existiert, ist es eben schwer zu sagen, was dann tatsächlich wie umgesetzt werden wird. Aber bei einem Punkt haben Sie natürlich völlig recht. Die Verhandlungsmasse, mit der Frau von der Leyen hier eingetreten ist, war einfach sehr gering bis nicht vorhanden. Die Europäer, man sagt es ja, Moment einmal, die Europäer haben doch einen Handelsbilanzüberschuss mit den USA. Also wir exportieren ja mehr in die USA als die USA zu uns. Das heißt, wir müssten doch da am Hebel sitzen, am längeren. Aber das stimmt eben nicht ganz, wenn man das mit China vergleicht. China exportiert seltene Erden, das brauchen die Vereinigten Staaten. Das ist für die überlebens- und strategisch notwendig. Europa exportiert unter anderem Luxusartikel, Autos, Dinge, die zwar die Amerikaner gerne haben, aber die in dem Sinne nicht überlebensnotwendig sind. Das bedeutet, obwohl wir diesen Überschuss haben, haben wir eigentlich nicht wirklich ein signifikantes Ass im Ärmel gehabt. Also wir sind ja nicht über den Tisch gezogen worden, würde ich sagen. Wir sind ja einfach mit der Realität konfrontiert worden. Aber noch ein ganz wichtiger Satz. In manchen Bereichen sind ja diese Zölle auch ausgesetzt worden. Also zum Beispiel bei Maschinengütern, was für die Flugindustrie wichtig ist, im pharmazeutischen Bereich, also eben wieder genau in den Bereichen, was für die USA wichtig ist und was sie so schnell nicht ersetzen können, über andere Quellen beziehungsweise zu Hause produzieren können, da gibt es eh keine Zölle. Die Frage ist jetzt, wie sich Europa dann positionieren wird.
Die Aufregung hat auch dafür gesorgt, dass sich die EU verpflichtet hat, in diesen nächsten 3 Jahren Gas- und Kernbrennstoffe aus den USA im Wert von 750 Milliarden Dollar zu kaufen.
Ja.
Ist das jetzt überhaupt realistisch, wenn Sie sagen, das ist ja alles nur eine Absichtserklärung, oder wie bewerten Sie das?
Nein, das ist wirklich, also nur um das zu veranschaulichen, wenn das tatsächlich so stattfinden würde, das wären dann 250 Milliarden pro Jahr. Wenn man sich ansieht, was in den letzten Jahren, ich glaube, die Vereinigten Staaten haben im letzten Jahr für knapp über 30 Milliarden Gas exportiert, nehmen wir halt meinetwegen das Öl und so auch noch hinein. Das würde bedeuten, dass die USA würden jeden anderen Importeur der EU ersetzen und dann würde noch was übrig bleiben. Also zumindest zu heutigen Preisen würde man um das dermaßen viel einkaufen, dass, also das ist politisches Theater. Also diese Zahl wird sich in der Art sicher nicht realisieren lassen, weil es einfach zu viel ist. Das ist so, wie wenn Sie bei Ihrem Bäcker, weiß ich nicht, im Jahr für 300 Euro Brot kaufen und dann sagt der Bäcker zu Ihnen, ob jetzt müssen Sie dann für 3000 Euro Brot kaufen. Das Brot können Sie gar nicht verbrauchen. Also da ist, glaube ich, ein bisschen Theater dabei, aber ganz wichtig natürlich, was damit signalisiert wird. Und dieser Plan, das geht jetzt schon auf Condoleezza Rice zurück, in der Bush-Administration, in der zweiten Bush-Administration, man möchte Europa von amerikanischer Energie abhängig machen. Also von der Symbolik her ist es ganz klar. Also kein Gas aus Russland, keine Energie aus Russland, auch nicht aus dem Nahen Osten, sondern so weit als möglich von den Vereinigten Staaten. Und da, finde ich, trifft dann natürlich der Vasallenvergleich sehr gut zu, weil dann sind wir praktisch ein Energievasall von den Vereinigten Staaten. Und da stimmt es dann natürlich schon.
Stichwort politisches Theater. Jetzt gibt es zahlreiche auch innereuropäische Stimmen und Kritik an diesen Abkommen. Frankreichs Europaminister hat sich zu Wort gemeldet, nennt das unausgewogen. Viktor Orban hat ja gesagt, Trump habe von der Leyen zum Frühstück verspeist. Auch Deutschland fordert Nachverhandlungen. Wie schätzen Sie denn jetzt diesen innereuropäischen Diskurs ein? Ist das wieder nur Theater, bloße Rhetorik, oder sind die erste Zerfallserscheinungen vielleicht auch schon sichtbar innerhalb der EU?
Das würde ich sagen, das ist der Schock über die Kollision mit der Realität. Weil natürlich, und Sie haben auch auf Ihrem Medium über das öfter berichtet, viele der Dinge, die Europa geschwächt haben, Green Deal, Deindustrialisierung, Energiewende und so weiter und so fort, überbordende Regulierung, zu viel Bürokratie, das haben wir uns ja selbst zugefügt. Also die wirtschaftliche Selbstvernichtung Europas, das waren ja nicht die Gesetze der Physik, das waren die Gesetze der Politik. Und dass jetzt natürlich dann Politiker, sei es ein Merz, sei es ein Macron oder andere, hinausgehen und sagen, also das ist schon gemein, was die Amerikaner hier gemacht haben. Naja, das ist so, wenn ich mir vor dem Tennismatch beide Arme amputiere und dann das Match verliere, dann kann ich mich nicht darüber beklagen, dass der andere besser gespielt hat. Ich habe mir ja selbst praktisch den Sieg verunmöglicht und genauso war es auch hier. Also ich glaube, das ist ein bisschen ein Weinen über die Realität und den Amerikanern ist es, man hat es ja gesehen, wie Trump das praktisch zwischen den Golfspielen ausverhandelt hat, denen ist es, glaube ich, relativ gleichgültig.
Vielleicht nochmal die Frage, glauben Sie, dass es jetzt da innerhalb der EU zu Konflikten kommen könnte, vielleicht auch immer mehr Staaten sich in Opposition zu von der Leyen setzen aufgrund dieses Abkommens oder bleibt das folgenlos?
Also ich glaube, dass das zumindest, sagen wir einmal, der Haris für den beginnenden Dammbruch ist. Das glaube ich schon, weil ich, wie gesagt, Europa war zwar geschwächt, aber es war mit der Frau von der Leyen sicherlich auch nicht die kompetenteste Verhandlerin, weil man hat ja auf Seiten der EU-Kommission in den Jahren vor Trumps Wiederwahl zum Präsidenten alles versucht, was möglich war, um sich bei seiner damals zukünftigen, jetzt aktuellen Administration unbeliebt zu machen. Also da hat man schon diplomatisch viel Porzellan zerschlagen und das ist, muss man ganz ehrlich sagen, einfach die Inkompetenz der momentanen europäischen Führung, weil das war absolut nicht notwendig. Man hätte ja sagen können, wir praktisch freuen uns über jeden neuen amerikanischen Präsidenten und hoffen, dass das fruchtbare Beziehungen werden. Aber man hat ja geglaubt, man muss hinausgehen und den Amerikanern erklären, wie Demokratie funktioniert und wen sie zu wählen haben. Und das lassen die Vereinigten Staaten jetzt auch die Europäer spüren. Ob das Ganze, und darum ist Ihre Frage so ausgezeichnet, ob das Ganze ein Vorspiel ist von amerikanischer Seite, in den nächsten Monaten zu sagen, naja, wenn ihr mit dem Gesamtpaket mit der Europäischen Union nicht zufrieden seid, vielleicht kann man da bilateral etwas machen. Wäre jetzt momentan im Rahmen der europäischen Verträge nicht möglich, aber wie wir beide wissen, es kann alles neu verhandelt werden, es kann alles verändert werden. Also dass da vielleicht ein bisschen eine Intention der Vereinigten Staaten da ist, die Europäische Union ein bisschen in so einen Ort pro-amerikanischen und anti-amerikanischen Block aufzubrechen. Ich glaube, in der momentanen Großwetterlage ist nichts auszuschließen.
Was das Abkommen für die geopolitische Weltordnung bedeutet, das erfahren Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Brisante Ergebnisse bringt die Umfrage zum Freiheitsbarometer im Rahmen des Alternativ-WEF. Denn fast 22.000 Befragte sagen, sie haben genug. Genug von politischer Bevormundung, medialer Manipulation und einer ausgehöhlten Demokratie. Doch wie kann aus dieser Unzufriedenheit echter Wandel entstehen? Darüber diskutierte Initiatorin Elsa Mittmannsgruber auf einem exklusiven AWF-Panel mit Investigativjournalist Gerhard Wisniewski, Ärztin Maria Hubmann-Mock, Finanzrebell Erich Hambach, Publizist Martin Sellner und auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet. Veröffentlichung der brisanten Diskussion heute Abend unter www.auf1.tv. Für die Co-Vorsitzende der grünen Jugend, Jette Nitzart, war es nun wohl doch ein Skandal zu viel. Sie produziert zwar regelmäßig Negativschlagzeilen, etwa dass Männer, die beim Böllern ihre Hand verlieren, immerhin keine Frauen mehr schlagen könnten. Oder sie gab sogar offen zu, Hasskommentare anzuzeigen, um etwas Geld herauszuschlagen. Doch nun spekulierte sie in einem RBB-Podcast offen, ob wir bereit seien, gegen eine mögliche AfD-Regierung gar zu den Waffen zu greifen. Das überspannte wohl selbst bei den Grünen den Bogen, denn inzwischen musste die Skandalnudel zerknirscht ihren Rücktritt antreten. Schuld seien freilich Kampagnen sogenannter rechter Medienhäuser. Immerhin macht Jette Nitzart damit indirekt Werbung für alternative Medien. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.